Ja, hier sind's wieder, Thomas und Clemens vom Sternentor. Hallihallo. Oder einen fröhlichen, warmen Sonntag euch da draußen.
Du klingst ja auch, als wärst du fast am Einschlaf, aber bei der Hitze.
Ja, na, ich hatte von Fahrradtour gemacht, knapp 40 Kilometer.
Und jetzt, yay.
Ja, war ja heute schön kalt, ich glaube, da war es nur 25 Grad. Und der PC, die Festplatte ist immer noch am Ärmel und der startet auch nicht mehr gerade. Deshalb jetzt via Laptop, der eben auch nicht mehr gestartet war wegen diesem Update, was er zurückrollt, weil irgendwas zu alt ist, um auf das Windows 11 Update zu kommen. Deshalb nur improvisiert von mir, hier gibt es keine Zusatzinfos, gar nichts. Ich habe die Folge hier und sonst ist alles sehr heruntergefahren heute, bei mir jedenfalls. Auch die Laune, also vielleicht wird sie besser, aber es ist alles ein bisschen nervend. Ich hasse diese PC-Sachen, es ist immer anstrengend.
Ja, ich freue mich über sowas immer, ich mache sowas ja beruflich.
Ja, ja.
Keine Leute immer. Probleme mit ihren Rechnern, ja. Wäre ich arbeitslos.
Juhu. Ja, aber ich denke da mal, ich schmeiße das Ding gegen die Wand und dann kann sie es selber.
So geht es mir manchmal auch, Vor allen Dingen, wenn man vom Fach ist, hat man ja solche Dinge auch, weißt du, es musste funktionieren, weißt du, so von wegen, du weißt genau, wie es geht, du machst es und es funktioniert trotzdem nicht. Da laufe ich.
Das funktioniert bei 99 von 100 Leuten dann so und dann da nicht. Ja. Ja,
aber ihr wollt uns nicht über PC-Ranten hören.
Bald ist es alles KIAA, da müssen wir gar nichts mehr einsprechen, das wird dann alles automatisiert, Thomas, da haben wir frei. Das ist.
Können wir uns um die Rechnerprobleme kümmern.
Genau, wir streuen eine KI, AI, wie auch immer, Episode einmal gucken, ob er es merkt. Oh Gott, ich glaube, das wird zu cringe, weil, wobei es könnte auch, ich weiß nicht, merkt man das? Wahrscheinlich schon.
Von der Sprache her nicht, vielleicht vom Inhalt.
Vom Inhalt, glaube ich, gerade so Chat-GPT, also manchmal ist es ja ganz gut, aber manchmal auch mega schlecht, also das ist ganz kurios, finde ich immer, naja. Aber das ist ja eigentlich gar keine AI, habe ich gelernt, sondern das heißt ja anders. Warte, sag mir das Fachwort. Wenn das
Machine Learning.
Ja, Machine Learning, genau, sage ich ja. Wir haben auch an der Maschine gelernt, dass wir heute wieder zur Pegasus-Galaxie rüberhüpfen. Hot Zone müsste die Folge heißen, glaube ich.
Ja, ja. Tut sie.
Genau, hier.
Achte. Also jedenfalls im Englischen.
Ja, im Deutschen auch. Ach. Ja, genau, im Deutschen auch. Und Weltpremiere laut StarGateWiki.de, das konnte ich eben noch hier öffnen auf dem Laptop. 11.01.2005 und dann Deutschland 11.05.2005.
Ja.
Genau, da sind wir wieder da, die gleichen Daten. Quote 1,02 Millionen, 8,03% und Drehbuch Martin Gero und Regie Mario Azzopardi. Ja, das sind ja keine Unbekannten mehr, also die hat man ja schon mal, zumindest in SG1. Ja, genau, Feedback weiß ich jetzt gar nicht, habe ich hier jetzt gar nichts logischerweise offen, weil auf meinem Haupt-PC sind halt alle 7.325,9 Tabs offen und hier habe ich jetzt, na auch viele, aber halt nichts Thematisches, das ist halt, ja, genau. Ja,
ja okay, was soll da schon rumkommen, wir erfinden jetzt einfach welche.
Genau, Aufnahmen, ne? Also, habe ich gedrückt.
Hans hat gesagt, bester Podcast der Welt, alle anderen haben 5-Sterne-Bewertung abgegeben, ja.
Sehr einleuchtend. Aber weißt du was, weil wir das nicht haben, kann ich doch mal hier in die Spotify-App gehen. Da kann man nämlich diese Sterne angucken, was wir seit 7000 Jahren nicht mehr gemacht haben, weil da hat sich irgendwie nichts getan. Jetzt gucke ich rein und dann ist da irgendeine Sternenanzahl zu sehen. Wenn ich unseren Podcast finde, warte, finde heraus, was Künstler in deiner Nähe hören, das ist mir völlig egal. So, warte, zurück nach oben, na, und da steht 44 Sternenbewertungen, 4,6 im Durchschnitt. Ja, da geht noch was. Die Kategorie ist auf Spotify Film und TV. Ja.
Ja, okay, passt, gut, ja.
Passt ja. Weil manchmal schwenkt es einen irgendwie in andere Kategorien rein, AI oder ich weiß auch nicht, aber ist ja auch Wumpe. Wir gehen nicht wumpig zurück aufs Atlantis und kühlen uns da erstmal ab. Oder ich weiß nicht, weiß man gar nicht, welches Wetter ist. Ne? Der Sturm ist vorüber, aber vielleicht ist es ja da trotzdem kälter als hier jetzt.
Ah, ist schön schwül, weißt du, so tropischer Sommer und dann da ganze Hitze, da die ganze Wasser in Atlantis. Yummy.
Genau, wo geht's denn los, Thomas?
Ja, wir haben mal keinen irdischen Korridor, sondern einen auf Atlantis. Wir sehen McKay, Zelenka, Ford und Hayes, die sich wohl, keine Ahnung, entweder ist das ein Korridor, den sie schon erobert hatten. Ich glaube, das kommt auch nicht so unbedingt vor. Ne? Die wollen sich ja eigentlich die Schäden angucken, ne? So wie ich das verstanden habe. Dementsprechend keine Ahnung, ob sie da schon mal waren. Also da, wo sie später hinkommen, waren sie auf jeden Fall noch nicht. Aber ob sie jetzt das da in der Ecke schon, keine Ahnung. Ja, wir sehen auf jeden Fall, der Fußboden ist nass, die Beleuchtung ist auch aus. Also scheinbar gibt es da momentan keinen Strom. Ne, man hat Taschenlampen dabei und ja, Salenka protzt dann raus 7.549 und McKay sagt, ach, das ist so eine Primzahl und sagt dann hier 4.021 und Salenka, hey, das ist keine Primzahl, ist sie in Wirklichkeit, aber doch. Also sie spielen da scheinbar irgendwie ein Game, ne? Also irgendwelche Zahlen und der andere muss gucken, ob das eine Primzahl ist oder nicht. Lieutenant Ford wird angesprochen mit 599. Und er sagt, interessiert mich eigentlich nicht. Und ja oder nein, na komm. Und er sagt nein. Und dann machen sich die beiden darüber lustig, dass Ford halt immer daneben liegt. Also egal, was er sagt, das ist immer falsch. Und ja, ne, Ford wiegelt das aber völlig uninteressant. Ne? Ich kann halt nachts trotzdem gut schlafen. Und ja, ne, also McKay dann auch. Also bitte allein schon durchs Raten müsste man 50% der Antworten müssten richtig sein und dann sagt McKay dann auf jeden Fall, ja, 993 und ja, Ford sagt dann Prime und das ist dann Nummer 11, wo er daneben gelegen hat, wobei das sollte jeder wissen, weil 993 ist durch 3 teilbar, also ne, das weiß selbst ein Grundschüler, denke ich mal. Genau, Hayes, hier an der Stelle hatte ich mir erst aufgeschrieben, wer das ist, wird gespielt von Peter Greer, einmal Outer Limits, einmal Supernatural, nur 16 Rollen kommt jetzt dazu. Achso, nee, Quatsch, der ist dabei. Der wird jetzt nur angesprochen, so von wegen, ja, hier, Hayes, hast du das gehört? Und ich tue nur hier nur meinen Job, ich habe gar nicht zugehört. Und okay, sagt dann auch, ne, wir sind ja schon mal durchmarschiert, so von wegen, ne, strukturelle Integrität ist wohl in Ordnung. Und ja, Selenka ist aber noch beim alten Thema und sagt dann auch sofort, hier, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Studie mit dir machen, so von wegen über statistische Unwahrscheinlichkeiten? Ford reagiert dann etwas angefressen und sagt dann so von wegen, ist das jetzt irgendwie die Retourkutsche dafür, dass man Jungs wie euch in der Highschool immer vermöbelt hat? Und ja, dann gucken die Eierköpfe ein bisschen schockiert, aber es geht an anderer Stelle weiter. Wir sind am East Pier gelandet. Techniker und Wissenschaftler sind da und packen ihr Zeug irgendwie zusammen. Ja, Weir meldet sich dann über Radio, ne, bei McKay. Die sind da wohl gerade angekommen und sagt: Hier, wie geht's denn euch da in den Vorstädten? Ja, po, ne, kein wirkliche Gefahr. Der Pier ist in guter Verfassung. Und ja, es springt jetzt wieder hin und her zwischen Kontrollraum und McKay. Ja, ne, also es sind wirklich keine Schäden. Ne? Dunkel und feucht, sagt McKay, ne? Riecht scheiße. Ne, also ne, vom Engineering-Standpunkt wären wir aber gut unterwegs. Und wir sagten, ja, okay, dann kommt doch mal zurück. Er bestätigt das. Sagt dann zu den Kollegen hier, packt ein. Na, er hätte wohl nicht auf diese Gelegenheit irgendwie sowas zu sagen. Sagt dann, good work, boys and girls, let's go home. Also ein Lob von Rodney ist, das kann man sich ja eigentlich schon rot anmarkern. Selenka fällt aber auf, so von wegen, hey, man hätte Johnson und Wagner irgendwie verloren. Und McKay probiert es bei den beiden dann übers Radio. Und ja, Johnson meldet sich dann übers Radio und ja, Backup, Backup, ne, sie sind hinter uns her und sofort, wer denn, wer denn? Ja, auf jeden Fall, Selenka weiß, wo sie hingelatscht sind, ne, hier durch den Korridor, fort dann voran. McKay noch ins Radio, here, we are on our way. Und ja, wir kommen dann in einem anderen Korridor an, da liegt dann Wagner auf dem Boden, wird gespielt, also beziehungsweise er liegt da nur, er spielt keine wirkliche Rolle in der Folge. Von Dane McFadden, zuletzt Staffel 8, Episode 3 in SG1. Ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, als was. Ja, eine Dame sitzt daneben. Das ist diese Johnson, wird gespielt von Mike Michelle Edison, einmal Fringe, insgesamt nur 20 Rollen, sonst war nichts dabei, was man kennen könnte. Auf jeden Fall, McKay spricht die Dame an, aber die reagiert jetzt nicht so wirklich. Ford schaut sich Wagner an. Der dann aber auch feststellt, hier, Wagner ist tot und ja, Johnson, Johnson, was ist denn passiert? Ja, sie haben ihn gekriegt und was, wer? Ja, ne, sie steht dann auf und ja, weicht irgendwie vom Rodney zurück, weil sie irgendwas hinter McKay halt sieht und ne, da ist doch nichts, da ist doch nichts und ja, sie fuchtelt dann ein bisschen mit den Händen vor sich rum, als wäre da irgendwas, was sie verscheuchen könnte und hier, seht ihr sie da nicht, sie sind überall und ja, McKay meldet sich dann übers Radio bei Beckett und sagt dann, hier, wir brauchen medizinische Unterstützung. Und ja, Sie fasst sich auf jeden Fall plötzlich an den Kopf, schreit nochmal und ja, fällt dann um, blutet aus Nase und Mund und Selenka prüft dann den Puls und schüttelt den Kopf und sagt dann hier, keine Notwendigkeit mehr. Sie ist tot. Von uns gegangen, hinweggeschieden. Damit endet der Teaser, Opening Credits. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, Atlantis bei Abend und wir wechseln ins medizinische Labor, wobei, nee, Quatsch, es ist nicht später geworden, es ist Abend, das sehen wir nur jetzt erst. Beckett meldet sich dann, hey McKay, das ist Beckett, ne? What exactly is the nature of the emergency? Das hat so ein bisschen Voyager-Vibes, ne? Der Doktor sagt doch auch immer, what is the
Das ist
nature
die
of the
Art,
medical
genau, ja, genau.
emergency?
Das
Ne?
stimmt. Da wird er kurz mal
Super geil.
zum Doktor. Ja. Also
Das
er ist ja
ist
Doktor,
super
aber
geil.
er
Ja,
wird zum
klar.
Voyager-Doc, ja.
Ja. Ja, und im ESP geht's dann weiter, aber den musste ich jetzt auf jeden Fall raushauen, weil das ist mir direkt aufgefallen.
Dort wird die Leiche von Wagner und Johnson bedeckt und McKay, ja, es ist zu spät, sie sind weg. Und Beckett, ja, wer ist denn weg? Wie, was? Na, Wagner Johnson, ich brauche hier ein Eindämmungsteam. Und Beckett, was? Ja, hier fort man dann zu Rodney Eindämmungsteam? Wieso? Also es ist, ja, man ist sich da noch nicht über die Lage so einig und McKay sagt nochmal, ist offensichtliche, ne, hier ist einfach nicht normal, dass Leute hier einfach irgendwas sehen angeblich und dann tot umfallen. Wir haben jetzt die letzte Stunde hier verbracht, das zu erforschen und ja, irgendwie waren die was, irgendwas ausgesetzt vielleicht und vorzu, ja, aber ja, wenn sie infiziert waren, meint McKay, da ist es auch die Chance, dass wir das auch haben, den Kram. Und Zelenka empfiehlt dann eben eine Quarantäne zu machen, der Stufe 4, bis man weiß, was da zu tun ist. Ja, und McKay ist da einverstanden und fragt ins Funkgerät, ob der Carson, also Beckett, irgendwie alles mitgehört hat. Und das hat er. Und der holt dann Schutzausrüstung und geht da runter. Und ja, bleiben Sie mal ruhig. Ich sorge noch dafür, dass Dr. Weir informiert wird. McKay bedankt sich dann. Und Beckett zu seinem Stab dann, ja, hier, ihr habt den Mann gehört, folgen Sie mir, meine Damen und Herren. Wir folgen dann
Das ist
nach
aber
der
auch
Szene.
cool,
Ja.
ne? Also von wegen, man will irgendwie eine Quarantäne machen und dann laufen sie erstmal weg.
So funktioniert das doch,
Auch
Thomas.
gut, auch gut.
Ich glaube, so funktionieren Quarantänen. Es funktioniert auf jeden Fall eine neue Szene. Im Korridor ist der Peterson nicht wirklich damit einverstanden, dass jetzt hier einfach nur abgewartet wird. Und McKay.
Sekunde. Peterson wird gespielt von Damon Johnson, einmal Millennium, einmal Smallville, einmal Supernatural. 36 Rollen, sonst aber nichts Bekanntes.
Kam mir auch gar nicht bekannt vor irgendwie. Und McKay sagt, ja, das ist jetzt der Plan. Und darf ich sagen, dass ich das schrecklich finde? Nein, dürfen Sie nicht. Ich glaube, wir sollten hier verschwinden, meint Peterson. Und Zelenka meint, wenn der Erreger durch die Luft übertragen wird, dann sind sie bereits infiziert eventuell und eine Rückkehr in die Stadt. Das würde halt nur die anderen gefährden. Und Peterson, ja, aber was, wenn wir noch nicht infiziert sind? Ne? Und McKay ist da aber auch vorsichtiger. Ja, kann man jetzt nicht wissen. Aber mir geht's doch gut, mir geht's total gut. Außer dass er gleich total ausrastet, geht es ihm gut, ja. McKay beendet jetzt die Diskussion, hey, wir bleiben jetzt hier, Schluss damit, warten wir einfach mal ab. Er schnippt dann mit den Fingern und hat irgendwie eine Idee. Alle folgen mir, sagt er. Ja, und es wird
Das
gefolgt.
auch geil, ne? Erst so von wegen, wir machen eine Quarantäne, dann hauen sie alle ab. Jetzt gibt es so eine Korridorunterhaltung, so von wegen, wir bleiben hier. Oh, nein, wir gehen doch woanders hin. Also, das ist
Das ist
auch.
eine riesige Quarantäne über mehrere Gebiete. Genau, alle folgen dann, aber der Peterson dreht sich um und schleicht sich eher, würde ich jetzt mal behaupten, in eine andere Richtung. Aber da sind schon zwei Marines, die da zufällig stehen. Einer lächelt ihn spöttisch an, dann dreht er um und folgt den anderen auch. Wir folgen Elizabeth in ihr Büro. Dort ist der Crodin informiert eben über die aktuelle Lage und meint, dass man eben hier eine Quarantäne der Stufe 4 einführt. Und wir, ist sich nicht sicher, ist es jetzt hier biologische Infektion oder was? Keine Ahnung, aber ne, sollte man auf Nummer sicher gehen und in allen besiedelten Teilen praktisch das machen. Wir finden das doch ziemlich heftig. Und Crowding weiter. Ja, wir wissen einfach seit einiger Zeit, dass die Antiker auch unter irgendeiner Seuche litten. Und wenn McKay und sein Team das irgendwie darauf gestoßen oder sich infiziert haben, müssen wir halt auch Vorkehrungen treffen, um einen Ausbruch zu verhindern. Wir ist dann doch dafür und meint auch, dass man sämtliche Gate-Aktivitäten einstellt. Und alle da belässt, wo sie sind. Also weiß ich gar nicht, ob das dann nochmal aufgegriffen wird in der Folge. Hatte ich mir gar nicht gemerkt, dass da angeblich irgendwelche Gate-Aktiven sind, Aktivitäten sind. Bis man eben ein Bild davon hat, was eben die beiden da getötet hat. Ja, wir bekommen auch ein neues Bild und wechseln in einen Fitnessraum, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, so ein Trainingsroom. Da sind Teela und Shepard, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen mit so mit diesen Kampfstäben. Die haben sogar einen Namen, Bantos Rods. Das war jetzt auch neu.
Kampfstab Galactica?
Keine Ahnung. Teela scheint da auf jeden Fall irgendwie besser gewappnet zu sein. Also sie bewegt sich leichter und wedelt halt, wie man das so kennt, so ein überheblicher Martial Arts so Flöti, weißt du, der dann mit seinen Stöckchen da rumwedelt, ne, und den großen Max raushauen kann. Und auf jeden Fall stößt ihn ein paar Mal vor und haut ihn dann und Shepard weint wie ein kleines Mädchen, ne? Au, au. Und Teela beschwert sich, dass er nicht geübt hätte und ja, Shepard weiß das von sich, ne? Wenn das hier ein richtiger Kampf wäre, sagt dann Teela, dann Shepard ganz trocken dann zurück. Dann hätte ich sie schon längst erschossen. So, von wegen, ja, sie lassen voneinander ab und ja, scheinbar mal Pause oder Ende, was auch immer. Sie gehen nämlich dann drüber zur Bank, die da ist. Kennt man ja aus dem Sportunterricht. Ja, ne, Shepard redet sich dann jetzt irgendwie auch noch ein bisschen raus und sagt dann, ja, egal wie lange ich jetzt üben würde, nur würde es mir immer in den Hintern treten. Und ja, geht doch nicht ums Gewinnen und ja, worum geht es denn dann? Dann werden sie aber unterbrochen, als sie zur Tür gehen. Also sie haben sich ihren Turmbeutel, Shepard hat seinen nicht vergessen, ihre Turmbeutel geholt und gehen zur Tür und wir dann über Radio. Wobei ist es überhaupt nicht das Radio? Das muss irgendwie so eine Rundrufanlage sein. Hier steht zwar Over Radio, aber er sucht ja gleich seines erstmal. Es gibt scheinbar so eine Rundrufanlage. Hier ist deswegen, ich bräuchte mal ihre Aufmerksamkeit. Wir haben hier eine, ja, vermutlich fragwürdige medizinische Situation und Dr. Beckett hat vorgeschlagen, dass wir eine selbstregulierende Quarantäne einführen für die nächsten paar Stunden. Jeder bitte dort bleiben, wo er ist oder sie ist und bitte auch jeden melden, der da irgendwie durch die Gänge schleicht. Ne, ich hoffe auf Ihr Verständnis. Dankeschön. Und Shepard dann, ja, was ist denn das? Was ist denn das? Hat aber sein Radio nicht dabei, also er sucht schon in seinen Klamotten. Und dann zu Teela, hast du deines mitgebracht? Und Teela fängt dann auch an sich und in ihrem Rucksack rumzuwühlen. Wir wühlen uns jetzt weiter aber durch den Korridor und ja, ne, die ganze Gruppe ist unterwegs und fordern hier so viel. Ist das nicht dieselbe Sektion, wo die Wagner und Johnson untersucht haben? Und Mickey, ja. Also folgen wir also wir versuchen ihre Fußstapfen rückwärts zu verfolgen und ja. Ja, Mickey dann auch hier so von wegen, ne? Ich versuche hier irgendwie mich selber also zu schützen, indem er das tut, ne? Also, weil wenn man rausfindet, wo es herkommt, dann könnte man vielleicht auch was dagegen tun. Peterson ist davon auf jeden Fall nicht ganz so begeistert und sagt dann, hier, warte, warte, bitte. Also Ford hat doch recht, ne? Deswegen hat das nicht jetzt, erhöht das nicht die Chance, dass wir uns auch anstecken. Okay, hier komm, ich erzähle dir mal die Kurzfassung. Wenn das ein bakterieller Agent ist und nicht airborne, dann können wir hier problemlos rumgucken, ne? Solange wir jetzt irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen erfüllen. Also vermutlich nichts antatschen oder sowas. Aber wenn das in der Luft ist, ne, dann gibt es eine große Chance, dass wir schon infected sind. Und ja, aber warum warten wir jetzt nicht auf Dr. Beckett? Fragt dann auch Ford. Und okay, ja, hier komm. Die Leute waren 12 Stunden hier und wenn sie sich direkt angesteckt hätten, dann ist das eine deutlich kurze Inkubationszeit. Ja, wenn sich jemand anderes angesteckt hat und ja, wie wäre es mit uns zum Beispiel? Wir würden hier wohl Sekunden wichtig sein, Lieutenant. Und hier komm, ich bräuchte mal Licht und wir kennen auch hier. Let's go und man geht dann weiter nach dieser kurzen Unterbrechung. Ja, man kommt dann an einen Raum ein mit so ein paar beleuchteten Tischen und McKay sagt dann hier, bitte alle zurückbleiben und ja, auch Ford tritt zurück und McKay, hier Ford. Ja, aber du hast doch gerade, ja, hier, ne, alle bis auf Ford, bitte, ich gehe doch jetzt nicht einfach selber rein. Ah, sie gehen dann herein. Es ist wohl ein Labor. Ein paar Sachen sind kaputt. Da sind so Testtubes auf denen, also größer. Jetzt nicht so wie so eine typische Fiole, sondern mehr so eine Röhre, so eine Glasröhre. Die sind kaputt. Da war wohl irgendwie mal was drin. Es liegt auch Glas auf dem Boden. Und McKay sagt dann, ja, hier nichts anfassen. Und ja, er guckt sich die Röhren genau an. Da ist noch irgendwie so eine weiße Substanz drin. Und McKay dann auch so, okay, das ist jetzt nicht so sonderlich gut. Also er hatte Befürchtung, dass das daherkommt. Was auch immer die beiden da gemacht haben, weil ich weiß nicht. Also wenn da irgendwas drin wäre, was man rauslässt, hätte sich das doch schon längst verflüchtigt über Zehntausende von Jahren. Also das ist auch so ein bisschen merkwürdig, dass das gerade daherkommen soll. Auf jeden Fall hat Shepard mittlerweile Teelas Radio bekommen und meldet sich dann, ist wohl schon im Gespräch mit Liz und er sagt dann hier von wegen, ich bin doch hier der militärische Officer hier, der Ranking Military Officer. Und sie bestätigt das, ne? Aber sie sind nicht ans Radio, also man konnte sie über Radio nicht erreichen und wir mussten uns beeilen. Und ja, ne, dieses ganze Protokoll, was wir hier durchführen, wurde schon lange vor der Expedition ausgearbeitet. Und Bates ist auch bei mir und wir haben hier, also er hat zugestimmt, ne, dass das am besten hier wäre. Herr Shepard ist davon nicht so ganz begeistert und sagt dann, ja, okay. Tila und ich kommen jetzt da hoch und werden euch mal heimsuchen. Und nee, sagt sie, ja, wir haben hier eine Quarantäne eingeführt. Ne? Jeder bleibt da, wo er ist. Ja, Shepard, hier bitte. Wir sind eine Meile vom East Pier weg. Und glaubst du wirklich, dass ich hier in Gefahr bin, wenn ich zum Kontrollraum irgendwie latsche? Ihr antwortet halt, ne, von wegen, also wir wissen nicht, wie sie sich dem Virus zugezogen haben. Ne? Medizinische Situation. Na, nur autorisiertes Personal in Hazmat-Suit darf durch die Gänge, darf sich frei bewegen. Na, also diese Regeln gelten für alle, auch für dich. Und Shepard, ja, okay, dann bringt mir eine Hazmat-Suit. Wobei das ja auch funktioniert. Ne? Also wenn er da drin eingeschlossen ist und dicht, dann ist es egal, ob er sich angesteckt hat oder so. Er
Ja,
könnte niemand anderen
genau.
anstecken. Ne? Das ist okay. Aber wie gesagt, jeder in Hazmat-Suits, also jeder, der sich frei bewegen darf, ist momentan beschäftigt, diesen Outbreak einzudämmen. So hätte man es auch nennen können, aber ich glaube, da gab es schon so einen Film. Ne?
Gab schon den
Outbreak.
Film, ja.
Ja.
Outbreak, lautlose Killer, ja.
Ja. Na, aber sobald die Chance besteht, werde ich jemanden schicken, der ihnen diese Dinger bringt. Aber bis dahin müssen sie sich mit Radiokontakt begnügen. Shepard ist zwar nicht begeistert, sagt dann, okay, halt uns aber auf den Laufenden. Sie bestätigt das. In diesem Labor geht es jetzt weiter. Ja, Selenka hat die Befürchtung, dass ja, also dass hier in diesen zerschlagenen Röhren wohl der Virus drin ist, dass jo der Johnson und Wagner gekillt hat. Ford bringt dann auch die Frage auf, wie kann denn sowas für so lange Zeit überleben? Duma, gespielt von Nahani Arnson, zwar eine Battlestar-Miniserie, insgesamt nur 13 Rollen, und sie sagt halt so von wegen hier, Viren können sehr lange überleben, was ja auch Quatsch ist, ne? Die brauchen ja einen. Also, ne, die brauchen ja normalerweise einen Wirt, aber also Zehntausende von Jahren, das ist völliger Unsinn.
Ja, glaube ich auch nicht.
Die scheint hier, wie hieß er doch, Dr. Warner beerbt zu haben. Das ist vermutlich irgendwie eine Ärztin oder
Ja.
irgendwie sowas, Medizinerin.
Hat da Ausbildung gemacht bei dem.
Ja. Und ja, Selenka macht sich aber Hoffnung, dass man hier in der Datenbank, die hier an den Computer, da ist wohl auch Computeranlage, man finden könnte. Und ne, McKay hat mittlerweile den Laptop da aufgemacht und hat das mit dem Labor verbunden. Und ja, sagt er, hier, das Ganze scheint nicht mit dem restlichen Antiga-System verbunden zu sein. Hier, da sind irgendwie nur Informationen über das Experiment, die hier in diesem Raum angeleiert wurden. Und er meldet sich dann auch direkt bei Liz übers Radio. Und sie bestätigt, wo ist denn Beckett? Wobei auch interessant, weißt du, er hat diese Antiqua-Datenbank gefunden und das Erste, wo nachher fragt, wo ist denn jetzt Beckett? Ne, anstatt da irgendwie mal so zu sagen, hier, wir haben vermutlich den Grund für die Infektion gefunden. Und Huey sagt auf jeden Fall, der ist auf dem Weg, braucht halt alles, ne, bis alle Leute richtig in die Hazmat-Suit gepackt worden sind. Ja, man hätte wohl was gefunden, sagt er. Wäre ein bisschen besorgniserregend und ist wohl nicht die Nachricht, die Liz sich gewünscht hätte. Und wir haben ein Virenlabor gefunden, sagt er. Wagner und Johnson müssen sich hier wohl angesteckt haben und ja, würde wohl Wochen dauern, hier durch die ganzen Daten zu kämmen. Wir wissen auch auf jeden Fall auch nicht, ob die Ancients nur diese Viren studiert oder sie auch kreiert haben. Egal, wie dem auch sein, der Sturm hat hier wohl ein bisschen randaliert, sagt er. Und ja, dann wird er aber unterbrochen. Dumais beginnt irgendwie sich zu schütteln und ja, man sieht irgendwie die Angst auf ihrem Gesicht und McKay da auch zu ihr, Dumais, Dumais. Und sie rupft dann an ihrem T-Shirt rum, so wie, nee, Quatsch, an seinem T-Shirt rum von McKay. Deswegen sind alle über dir, also überall auf dir. Und McKay, hey, was ist denn los? Alle über dir, alle auf dir. Ja, aber er versucht's, aber sie, na, also er reißt sich da los, sie schreit und ja, in der Nähe ist Peterson, der sieht jetzt auch irgendwie eine Kreatur, irgendwie so eine skelettierte, neblige Erscheinung, mehr so geisterhaft, macht sich dann auf jeden Fall von den Socken. Dumais in der Zwischenzeit fällt zu Boden, blutet auch aus Nase und Ohren. Und ne, Selenka, der sich dann runterbeugt, ist schon wieder einen auf Pille machen. Sie ist tot, Jim. Na, kein Pilz, sage ich schon, kein Puls. Und McKay dann übers Radio und sagte: Hier, Becker, soll sich bitte beeilen, wir haben soeben noch jemanden verloren. Und Ford guckt sich um und dem fällt dann auch direkt auf, wo ist denn Peterson? Und ja, hier, wie was? Ja, Peterson. Und ja, wir sehen Peterson, der durch einen Korridor ja, eilt. Im Kontrollraum haben wir und wobei das auch geil ist, da kommen wir gleich nochmal zu, aber an dieser Stelle muss man sagen, Sie sehen auf dem Kontrollmonitor, auf dem Live-Sign-Detektor, also beim LSD wieder, wie sich Peterson durch die Gänge bewegt. Das ist wichtig, also weil eigentlich ist das nicht so korrekt. Naja, er versucht irgendwie zurückzukommen, meldet sie. Na, war okay, Grodin schließt ja alle Türen in der Halle und wird hier auch die Energie abschalten in der ganzen Sektion und merke, ja, hier, wir müssen irgendwas unternehmen, um ihn zu stoppen. Und ja, Liz versucht ihn zu beruhigen, aber sie sagt, nee, Elizabeth, nichts unter Kontrolle, ne, der weiß so viel, fast so viel wie ich über Ancient Technology und ja, ihr werdet ihn vermutlich nur ein bisschen verlangsamen. Und das sehen wir nämlich auch. Peterson steht an einer geschlossenen Tür, fummelt dann aber mit dem Taschenmesser irgendwie in der Konsole rechts daneben rum. Und die Tür geht dann auch auf. Also die Verriegelung ist auf. Er muss sie dann ein bisschen auseinanderdrücken und drückt sich dann auch dazu. Ja, das sieht man natürlich auch auf dem Computermonitor im Kontrollraum. Und Liz erkundigt sich dann, wo geht's denn dahin? Na, der kommt direkt auf uns zu und ja, sie versucht es dann über Radio, also wieder über die Rundrufanlage, ne? Peterson, das ist Elizabeth Weir, kannst du mich hören? Ne, das ist vermutlich erschreckend, ne? Aber Beckett hat soeben den Rest von deinem Team erreicht und behandelt sie gerade. Ne, wäre wohl am besten, wenn du da jetzt zurückgehst, wenn dir Beckett bescheinigt, dass du gesund bist, dann kannst du so schnell wie möglich zurück in die Stadt. Aber Peterson ist am nächsten Tür angekommen und fummelt da wieder an der Konsole. Hier im Kontrollraum sieht man das auch, dass er durch die nächste Tür eilt und ja, wozu go denn hier, kann er mich denn hören? Und sie dann, okay, kannst du das irgendwie schwerer machen, dass er da irgendwie durch die Türen kommt? Und er bestätigt und würde es versuchen. Und im Antika-Labor geht es an der Stelle dann weiter.
Beckets Team ist da jetzt eingetroffen und ja, haben alle diese Hazmat-Suits an. Sie untersuchen die verschiedenen Leute da. Carson misst noch Rodneys Blutdruck. Stell fest, na, geht's doch hier dufte, oder? Und McKay, naja, Dumas schien es ja auch in Ordnung zu sein, bis es dann nicht mehr ihr super ging. Und Beckett hat wohl angewiesen, da weiter unten im Korridor eine Feldstation zu bauen, zu machen. Und man habe wohl mit den Autopsien schon begonnen und McKay fragt, gibt es denn ja irgendeine Idee? Und Beckett, naja, sobald ich es beurteilen kann, geht es Ihnen allen gut. Ich würde jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen und ja, McKay ist aber gereizt. Hören Sie auf, mir einzureden, dass es mir gut geht. Ich glaube, wir alle wissen das schon besser. Und Beckett will dann weiterreden, aber nee, sind wir fertig? Ja, ich werde sehen, was ich aus der Datenbank herausbekomme, meint McKay. Und sagen Sie mir dann was die Autopsie ergibt. Ja, okay. Und sagen Sie Ihrem Pathologen, Sie sollen mit den Köpfen anfangen, meint McKay. Carson nickt, geht weg, Rodney geht zu dieser Ancient Konsole, bleibt dann aber stehen und dreht sich langsam so um, guckt ein bisschen unsicher im Raum entlang, als ob er irgendwas sieht, macht so Kopf-Augen-Bewegungen und Selenka beobachtet ihn und ja, also alle, die zwei irgendwie. Selenka schaut ihn ein bisschen besorgt an, also da, er sieht wohl auch schon Gespenster oder Geister, aber sagt es jetzt nicht irgendwie öffentlich. Ja, wir gehen ins öffentliche Fitnessstudio, John und Tila sitzen da auf der Bank und Shepard ins Funkgerät, ja, jemand muss doch hier was machen und wir, ja, wir machen doch was. Dann sieht man hier in der Nähe bewegt, also wieder so eine kleine Glasplatte an der Konsole. Claudine arbeitet wohl schon an einem Plan zur Einschränkung der Türsteuerung, meinte wir und Shepard unterbricht, ja, das ist aber nicht gut genug, jemand muss da rausgehen und ihn aufhalten. Tila und ich sind bereit und Major, wir warten und Shepard unterbricht, nee, hier, Peterson ist offensichtlich nicht beim klaren Verstand und er bringt da alle in Gefahr. Und wir, ja, wir wissen doch gar nicht, was das für ein Virus ist. Es handelt sich immer noch um eine medizinische Situation. Shepard, nee, keine Zeit dafür, er steht dann auf. Ich gehe jetzt, sagt er auch. Und wir meinen dann aber, Grodin, versiegeln Sie die Turnhalle. Und ja, der drückt auf den Knopf, Grodin. Und als John an der Tür also ankommt, schließt sie sich langsam. Also es ist gefühlt ein halber Fehler, weil er hätte einfach so schräg durchgehen können. Es schließt sich wirklich
Ja,
sehr
locker.
langsam. Also ist ein bisschen sehr plakativ gemacht worden, wenn er da weiter weg gewesen wäre. Aber naja. Egal, Shepard, was soll ist das? Naja, sie haben es selbst gesagt, sagt wir, ne, ranghöchster Militäroffizier, aber ich riskiere sie da nicht, dass sie sich anstecken. Mein Shepard will, ja, ich kann nicht riskieren, dass sie sich anstecken, mein Shepard, und spricht jetzt den Bates an. Das ist ja auch so ein Militärtyp, der da im Kontrollraum neben der Wir steht. Der soll jetzt hier das Fitnessstudio aufschließen. Der Bates bejaht das, geht zur Konsole und Wir meint, ja, zurück, Bates! Also es ist jetzt dieses, ja, Militär-Zivil-Hickhack, was man immer mal hat. Shepard meint noch, naja, wir sind uns doch einig, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Bates, machen Sie die Tür auf und dann, wir tun Sie es nicht, dies, das, Ananas. Shepard, ja, Elizabeth, er kommt direkt auf Sie zu. Ja, also werden wir ihn auch aufhalten. Wir werden ihn beruhigen, wir werden ihm den Weg versperren, wir werden, und Shepard weiter. Sergeant Bates, ich befehle Ihnen hier die Tür sofort zu öffnen. Ja, es ist ein Anstarrwettbewerb wieder mal bei Liz und Bates, und Bates sieht sehr entschlossen aus. Liz versucht irgendwie auch entschlossen auszusehen, dann öffnet der Offizier aber die Tür und wir machen uns jetzt auf den Weg, mein Shepard. Und Bates sagt noch, es tut mir leid, Ma'am, und ja, das ist doch jetzt wirklich egal, oder? Ja, ist dann natürlich nicht begeistert.
Das ist ja auch interessant, weil ja Bates ja eigentlich kein großer Freund von Major Shepard ist.
Ja,
Also
ja.
eigentlich ist ihm, also dass er darauf so reagiert, vor allen Dingen ist es eine medizinische Emergency, also da muss man auf die Doktoren hören. Das weiß auch ein Militär. Also sorry, Quarantäne ist Quarantäne. Also ne, dass Shepard ein Problem mit irgendwie Autoritäten hat, das ist ja nochmal was anderes,
Das
aber
ist
so blöd
bekannt,
muss
ja.
man doch erstmal sein.
Naja, wer weiß. Auf der Feldstation hinter dieser Plastikplane sieht man eine Doktor Bi Büro, hätte ich fast gesagt, Bi Biro, die letzte Autopsie da vorbereitet.
Einmal Psi-Faktor, einmal Fringe, zwei weitere Male SG1, SGA in gleicher Rolle, einmal Once Upon a Time, insgesamt aber auch nur 28 Auftritte.
Genau, und sie meint über Funk, die vorläufigen Ergebnisse habe ich der Opfer, Autopsie, und gibt es da was Interessantes, fragt Beckett. Naja, sie starben beide an einem Hirnaneurysma, wenn das, was an sich jetzt aber nicht bemerkenswert ist. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei Menschen nebeneinander stehen und daran sterben, das ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht ein eindeutiger Beweis, auf den wir gehofft hatten. Na gut, kommen Sie zum guten Teil, sagt Doktor. Naja, tut mir leid, Sir. Rodney steht neben Carsten und dreht seine Hand mit so einer Geste, die sagen soll, machen Sie halt weiter. Was wirklich interessant ist, ist aber, dass bei der Risse genau an derselben Stelle auftraten, direkt über dem visuellen Kortex. Und der dritte, fragt Beckett, also bei der Dumay, ich kann ja auch Dumay, und Büro meint, ja, ich komme da jetzt erst zu und werde es Ihnen dann nachher mal sagen. Und McKay fragt dann mal nach, ne, Herrn Aneurysma, hat gesagt, ja, das sind die besten Neuigkeiten, die ich gehört habe. Lassen Sie mich da Ihnen was zeigen, meint McKay. Im medizinischen Labor, John und Tila ziehen sich jetzt auch diese Hazmat-Suits an. Und Tila ist besorgt, ne? Sie hätten hier nicht die Autorität von Dr. Weir und Sergeant Bates untergraben sollen. Bei Sergeant Bates ist doch ihm unterstellt. Ach nee, vor, ach, ich hab's falsch gelesen. Genau, also nie, nicht die Autorität vor, ja, okay. Shepard, ja, manchmal trifft Elizabeth aber irgendwie Entscheidungen und bleibt da drauf fixiert und das ist irgendwie ein Problem. Und Tila wirft da rein, ja, sie ist ja nicht die Einzige, die diese Krankheit hat. John sieht sie an, verdreht die Augen und schaltet es vom Gerät ein, also Shots fired. Shepard dann weiter. Dr. Weir hier, ne? Hier ist Shepard. Tila und ich sind bereits aufzubrechen. Wo ist denn hier der Peterson? Und dann antwortet Elizabeth erstmal nicht. Und dann Elizabeth. Und ja, er ist hier in Abschnitt E19, Ebene 3. John setzt den Helm auf und sieht Tila an und meint dann, lass uns losgehen. Elizabeth sieht sehr angespannt aus. Und dann
Wobei
gehen
das eh total
auch
am
weiter.
Murks ist an der Stelle, weil, mal ganz ernsthaft, also bitte, ne, also dass sie zu Peterson wollen, wäre ja okay, ne, also, aber dass die jetzt ins medizinische Labor rennen, um sich ein Hazmat-Suit zu holen, was halt im inneren Ring ist, also eigentlich, ne, die Zentrale, also das ist schon irgendwie ein bisschen dämlich. Das heißt, die überholen Peterson, holen sich vor der, also vor dem Kontroll, vor dem inneren Kreis, dann irgendwo im inneren Kreis die Hazmat-Suits, um zurückzurennen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem ziehen sie sich hier nicht richtig an. Das fällt einem als Nicht-Mediziner gar nicht auf, stand aber bei der EMDB, die vergessen wohl hier bei den Helmen diesen Helmaufschlag, also wegen, das geht ja so über die Schultern, das muss man von irgendwo einklemmen, damit das dicht ist. Das tun sie an der Stelle nicht. Also wenn sie irgendwo auf den Virus treffen, werden sie natürlich dann trotzdem erwischt.
Ah ja. Genau, und dann geht es weiter hier in Abschnitt E19, Ebene 3, wo der Peterson an einer weiteren Tür arbeitet, um da irgendwie durchzukommen.
Er kriegt die Tür auch auf, aber dann schreit er und ja, hat wohl vermutlich wieder Halluzinationen und ja, aber die sind wohl vorbei, relativ schnell. Und er drückt sich dann durch die geöffnete Tür. Ja, im Labor geht es weiter. Beckett wird ein Eintrag auf dem Laptop gezeigt und ja, hier, ne, ich habe jetzt nicht alles gelesen, sagt Rodney. Ist ganz, ganz lang, aber ne, das hier sieht doch so aus, als wäre das unser Tatverdächtiger Six Hour Hibernation. Das ist auch irgendwie Quatsch, weil Hibernation ist es ja nicht Incubation. Also hier haben sie im Skript geschlampt. Recurring Visions, sagt er, also Visionen. Und ja, hier so ganz weit unten, da steht wohl irgendwie Brain Hemorrhage oder Aneurysmen. Und Beckett, oh, das klingt ja bekannt. Und ja, ne, und hier, ja, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie Infos dazu. Und dann plötzlich fängt er auch an zu schreien, sagt er, no, weil er irgendwas Dunkles hinter McKay sieht. Und ja, er kauert sich so ein bisschen zusammen, reißt sich aber relativ zackig wieder am Riemen und alle gucken ihn dann an. Und er sagt so, sorry. Rodney, was mit dir? Fragt dann Beckett, ja, ich sehe hier Dinge. Und seit wann? Ja, circa eine Stunde, ne, also. Glaubst erst am Anfang, deine Augen spielen dir irgendeinen Streich, aber irgendwann. Ja, Hayes sagt dann auch, so von wegen werden die Visionen schlimmer und McKay dann, hey, du auch? Ja. Na, also sie springen einen geradezu an, ja, so wie ein Geist. Und Selenka sagt dann auf jeden Fall, er hätte sich mal die Survey Schedule angeguckt. Johnson und Wagner sind alleine ja los, ne? Und sie sind ja eine Stunde später nochmal mit Dumas zusammengetroffen. Und ja, ne? Beckett sagt, oh, Dumas ist auch circa eine Stunde nach Johnson und Wagner gestorben. Und ja, wen haben sie denn noch getroffen? Selenka dann so, ja, wen wird denn Dumas so als nächstes denn treffen? Ja, wen ist sie denn reingelaufen? Und ja, McKay sagt, ja, in mich. Nee, in Hayes und mich. Und wir sind also die Nächsten. Im Korridor geht es weiter. Peterson ist vermutlich noch ein Schrittchen weitergekommen, ist wieder an der Tür angelangt. Und ja, da warten aber Shepard und Teela auf ihn. Und Shepard fragt dann hier Dr. Peterson und nee, ich gehe nicht mit euch zurück, ich habe Angst, ich mache mir die Hose. Ja, du hast keine Wahl, ne? Ja, wenn ich zurückgehe, ist auf dem Weg, dann werde ich infiziert und das ist doch Mord. Ja, sobald wir, also Teela versucht ihn zu beruhigen, sobald wir herausgefunden haben, dass er nicht infiziert ist, dann kannst du doch zurück in die Stadt, keine Problem. Na, aber bis dahin bist du auf jeden Fall eine Bedrohung für den Rest der Population und ja, ihr würdet doch kein Member der eigenen Crew erschießen und Peterson macht einen Schritt auf sie zu. Shepard ne, zieht seine Waffe. Nee, Peterson, du wirst hier nicht, dir wird nicht erlaubt, in die Stadt zurückzugehen. Und ja, warte, warte, warte eine Sekunde. Bringt mich doch zurück zum Labor. Ja, setz mich da unter Quarantäne. Ich gehe freiwillig, aber hier bloß nur, ne, lass mich nicht dahin zurückgehen. So von wegen, mir geht's gut, mir geht's wirklich, wirklich gut. Shepard berichtet Liz dann, so von wegen, ja, Peterson würde wohl zurück zum Mad Lab gehen, ne, so von wegen, bis wir die Situation hier unter Kontrolle haben. Ja, plötzlich zuckt Peterson zusammen und ja, rennt auf den Transporter zu und ja, Shepard versucht noch, ihn aufzuhalten, indem er erstmal Stopp sagt und ja, feuert dann auch auf ihn, trifft ihn aber nur am Arm und ja, ne, dann ist er aber schon im Transporter und drückt auf ein Knöpfchen und die Türen schließen sich. In der Messhall kommt Peterson aus dem Transporter raus und fällt auf den Boden. Ne, vor allem, das ganze Messhall ist halt belebt und ja, ein paar Crewmember versuchen ihm natürlich dann irgendwie zu helfen. Und ja, geht's ihm gut? Oh mein Gott, der ist angeschossen worden. Was ist denn hier los? Also, man versucht sich auch um ihn zu kümmern, dreht ihn um. Ja, und dann gibt es plötzlich ein Alarmsignal von Atlantis. Das ist wohl durch die ganze Station zu hören. Ja, Shepard und Teela versuchen jetzt den Transporter auch zu betreten, aber das geht nicht. Der hat sich selber abgeschalten. Die Türen drumherum schließen sich auch. Auch der zur Cafeteria, Briefing Room, Kontrollraum. Also, man sieht da verschiedene Shots. Wo sich Türen schließen und wir im Kontrollraum, hey, was ist denn hier los? Und Groden, ja, die Ancient-Kontrollen sind ausgefallen. Und ja, Bates weiß aber ein bisschen mehr und sagt dann hier, er hat Reports bekommen, also vermutlich übers Radio, übers Funkgerät, so von wegen, dass Peterson sich in die Messhall transportiert hätte. Ja, vorm Transporter kommen wir wieder zum Stehen. Shepard meldet sich über die Funke und sagt dann hier, wir können Ihnen nicht folgen. Und ja, Crodin im Kontrollraum berichtet, ne, die Stadt hat wohl übernommen, ne, kompletter Lockdown, overrided, befiehlt dann Liz und kann nicht. Sagt wohl, hier, Atlantis muss wohl designt worden, um Outbreaks automatisch einzudämmen. Und als Peterson sich aus der East Side heraus teleportiert hat, transportiert hat, ist dann direkt der Lockdown erfolgt. Und ja, wieso? Und ne, also warum nicht hier als Johnson und Wagner infiziert worden? Ja, sagt Rodin, vielleicht ist das City Detection System nicht ganz in Ordnung in den Bereichen, die überflutet worden sind. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Also das ist halt, ne, also, ne, hier hören wir das, ne, da ist irgendwas mit der Elektrik vermutlich in den überfluteten Bereichen,
Wahrscheinlich
was
schon.
eigentlich offensichtlich ist, weil
Ja,
sie mit den
klar.
Taschenlampen herumgelaufen sind. Und
Genau.
dann frage ich mich, wenn doch da alles kaputt ist oder auch die Sensoren kaputt sind, wie funktioniert denn der Lifesign-Detektor da in der Gegend? Also, dass sie dann Peterson
Der
verfolgen
ist noch
konnten.
ganz geblieben.
Der hat eine Analsonde einfach drin, das sind irdische Geräte, die ihn
Genau.
aufgespürt haben. Ja. Jeder Militärangehörige hat sowas, damit man den immer, falls er verloren geht. Blackbox. Durch das Flooding konnten halt in den östlichen Regionen halt, die Scanner sind dann wohl ausgefallen, aber als Peterson die Messhall betreten hat, wurde das Pathogen halt direkt detektiert von den automatischen Systemen und die Stadt beschützt sich nun selber. Und ja, okay, was sind jetzt meine Optionen? Fragt Liz dann. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal komplett aus dem Mainframe ausgesperrt, was halt auch keinen Sinn macht. Ne, also, dass sie komplett, also dass überhaupt das komplette System jetzt ausgefallen ist. Ne, ich könnte verstehen, wenn die Türsteuerung, die Transportersteuerung oder ähnliches
Ja, und das habe ich auch nicht so
eingesperrt sind.
ganz verstanden, weil es war jetzt kein Computervirus oder na.
Vor allen Dingen, was machst du dann? Also, wäre Atlantis jetzt noch unter den Antikern? Also, plötzlich ist jeder in seinem eigenen Kämmerchen eingesperrt. Ja, und nu? Also, ja,
Abwarten
wartest du
und
einfach,
Tee trinken. Earl
bis
Grey
die
Hot.
Leute gestorben sind oder
Ja.
sowas und keine Ahnung. Das ist, also macht auch wenig Sinn. Also irgendwie muss es Möglichkeiten gar geben, sich trotzdem da, also mindestens mal Mediziner, die sich dann irgendwie durch das System bewegen oder dass du wenigstens das Pathogen selber isolierst. Ne? Also von wegen, der Computer hätte eigentlich nur die Messhaul abschließen müssen. Ne?
Nicht alles gleich, ja,
Also.
das ist ein bisschen.
Ne, also alles macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Die Messhall abriegeln und dann war es das und ja, dann kann man weitergucken. Ja, ja, im Labor geht es weiter. Beckett ist wohl dabei und untersucht McKay mit einem Herzmonitor. Und wenn du jetzt, ja, was soll denn das? Ich habe doch nichts mit dem Herzen. Und ja, wenn du aber wie die anderen jetzt stirbst, dann kriegen wir vielleicht mit, was denn da genau passiert ist. Was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Die wissen ja, was passiert ist. Da gibt es ein Gehirnaneurysma. Also warum er ihn jetzt wirklich an den Herzmonitor anschließt, da hat McKay völlig recht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist so blinder Aktionismus. Vielleicht kann man dann einfach mehr bei der Krankenkasse abrechnen. Keine Ahnung, in einem Korridor geht es weiter. Sheila, sage ich schon. Teela und Shepard, die haben sich fusioniert wie bei Dragon Ball. Sheila.
Sheila.
Shepard und Teela, Tipat, Tapert oder sowas.
Tapert.
Auf jeden Fall in dem Korridor macht sich ein Türchen für die beiden auf und wie, was? Ich denke Lockdown und wieso ist das jetzt für uns geöffnet? Und ja, er meldet sich dann nochmal über die Funke und sagt dann, ja, Shepard, konnten Sie die Transporter wieder online bringen oder nicht? Und nee, sagt sie, nicht wirklich und Atlantis hat sich irgendwie selber geschützt, ne, hat die Gefahr erkannt und hat uns die meisten Kontrollen abgenommen. Gerade war es alles. Ja, es hat also die Transporter ausgeschaltet und korrekt. Und ja, ne, sagt Shepard, daran hätten wir ja auch denken können. Wobei das ja Quark ist. Ne? Also die standen ja vor Peterson, dass der jetzt irgendwo sonst wohin rennt. Also weiß ich nicht. Aber ja, hätte man vielleicht machen können. Ja, ne, hätte man vorher dran denken sollen und Liz sagt dann auch, ja, da haben wir dran gedacht, Major. Ne? Wir haben hier irgendwie, ne, die ganze Sektion musste jetzt für sie irgendwie mit Energie versorgt werden, damit sie da irgendwie zu Petersen können. So also wegen, wenn sie jetzt nicht hinter ihm her gewesen, dann hätte er die Transporter nicht benutzen können. Ne? Glauben Sie immer noch, dass das eine gute Idee war? Und Ja, Shepard geht da nicht drauf ein und fragt dann, wo ist er denn hin? Transportiert, Mess Hall, sagt sie. Aber jeder andere hat sich an die Quarantäne gehalten. Ne, da gibt es nur ein paar Leutchen. Und ja, okay, du hast ja recht. Und ja, Liz dann auch hier, kommt zurück in die Stadt. Na, wir warten dann, wartet dann in Beckets Labor auf weitere Instruktionen. Im Autopsie-Room sehen wir Biro sich bei Beckett melden und ja, er fragt dann nach dem Fortschritt. Ja, Duma, Autopsie. Wird sie überraschen? Na, sie ist auch von einem Aneurysma, an einem Aneurysma gestorben. Über dem visuellen Cortex. Ja, Beckett ist nicht überrascht und jo, im Ancient Labor geht es dann mit Beckett an der Stelle auch weiter. Der dann sagt, also wegen die Position der, ne, die Position der des Aneurysmas könnte erklären, warum man Visionen hat, ne, also visueller Cortex. Na, da könnte was anschwellen und das könnte wohl der Grund für die Halluzinationen sein. Und ja, na, Becker ist dadurch jetzt irgendwie nicht beruhigt, er wäre kein medizinischer Doktor, aber ja, aber müssten wir jetzt nicht irgendwie, wenn das nur eine Schwellung dort oben ist, irgendwie alles Mögliche an visuellen Anomalien, nennt er es, sehen? Und ja, sagt Beckett, würde wohl an der Person, entsprechenden Person liegen. Und ja, sagt er, das ist aber irgendwie nicht so ganz der Punkt. Ne? Alle unsere Visionen waren ähnlich. Ne? Also das wird vermutlich nicht das Resultat von einer Schwellung sein. Das müsste dann ja irgendwie mehr zufällig sein und Beckett bestätigt das. Und ja, die Dinger sind halt wirklich identisch. Und Beckett dann hier, also du glaubst, dass das irgendwas mit der Natur ist? Ja. Und ja, Hayes hat jetzt auch wohl eine von diesen Visionen, weil er schlägt nämlich ein bisschen um sich und brüllt dann, no, no, no. Und McKay versucht dabei, ihn zu beruhigen. Das ist nicht, not real. Wobei das ja auch interessant ist, ne? Also sie wissen, was es auslöst, sie wissen den Grund dafür, aber das kann ja eigentlich nicht nur der visuelle Cortex sein, dass die Leute so Schiss haben. Ne? Also wenn du in der Geisterbahn bist, du erschreckst dich zwar, ne? Aber du tickst ja dann nicht richtig aus. Nee, ne? Also du weißt nee. Ja, das kann dir nichts tun. Das, also das macht irgendwie...
Man sieht es darüber, Verhalten. Aber also was das es auslöst, weiß man nicht. Also,
ja. Ja, ja, im ersten Moment, ne, dass du dich erschreckst oder sowas, ne? Vielleicht auch die Hände vor den Kopf zusammenreißt, je nachdem, was du siehst. Ne? Aber dieses... Ne, was da jetzt so wirklich vor sich geht, warum die Leute alle so Schiss haben, das wird jetzt durch die Schwellung am visuellen Cortex auch nicht wirklich erklärt. Also da muss schon mehr an der Sache sein. Hayes ist auf jeden Fall auch an diesen Herzmonitor angeschlossen. Man sieht auf jeden Fall, dass er jetzt irgendwie seine Herzfrequenz hochgeht. Und ja, tu doch was, verlangt er McKay. Und ja, aber ich kann nichts tun. Und dann, ja, Hayes fällt dann auch um. Und wir sehen auf den Monitoren da plötzlich keine Aktivität, also die typische Flatline. Beckett versucht es noch mit CPR, aber na, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und ja, irgendwann hört er damit auf. McKay dann auch hier, hör doch auf, das ist nicht sein Herz. Man lässt jetzt von Hayes ab und schauen sich McKay an. Und ja, dem scheint es aber scheinbar gut zu gehen. Und fordern an ihn so fing, wie geht's dir? Ja, okay. Hier, ich habe übrigens eine Schwester, ne? Wir sind nicht so, wir sind uns nicht sonderlich nah, aber wenn ich, also du könntest ihr, ja, erzähl doch nichts, ne? Also wegen, ne? Die ist die einzige Familie, die ich habe, ne? Erzähl ihr irgendwie, was passiert ist und erzähl ihr was Gutes, ne? Erzähl ihr, dass ich irgendwie gerettet habe. Kinder! Ich habe Kinder gerettet, viele Kinder. Selenka hier, ich habe irgendwie Theorien, wie man die Power, die Energie aus dem Gate in ein Dummy-CPM packen könnte. Ne, das wird vermutlich nicht funktionieren, aber bitte, es müsste sich das jemand anschauen. Ja, könnte vielleicht irgendwo hinführen. Selenka winkt auch ab, hier komm, da arbeiten wir zusammen dran und ja, kommt, unterbrecht mich doch nicht immer bei meinen letzten Gedanken. Ja, also bitte, was müsst ihr noch wissen, ja, ich habe hier ein paar Notizen auf meinem Schreibtisch gelassen, Power Requirements und, okay, hier, ich habe noch eine Theorie der Unification, also hier von wegen Stringtheorie, ich weiß nicht, ist das Stringtheorie? Nee, das ist hier diese subatomare Hupi-Fluppi-Geschichte, die man dann in Einklang mit Einstein bringen wollte. Ja, aber die Notizen, also er erzählt hier so ein bisschen Lügenmärchen, die Notizen, die sind verloren gegangen, als ich die Kinder, sagt Zadenka, ja, genau, als ich die Kinder und... McKay fällt dann aber selber irgendwas ein, weil er sagt, hier, sollte ich nicht mittlerweile tot sein? Und ja, hier, ihr seid doch in einen dummen Zeitpunkt reingelaufen. Und ja, doch, Ja, dann solltest du wohl tot sein. Und Rodney, oh Gott, ich bin immer noch hier. Und Selenka findet das interessant. Ne? Also, wieso ist denn das so? Fragt dann Selenka noch. Und ja, Ja, keine Ahnung, sagt McKay. Ist mir auch scheißegal. Ist mir wirklich völlig scheißegal, warum er noch am Leben ist. Er freut sich halt wie ein Schneekönig. Und ja, im Kontrollraum hört man dann Shepard, der sich über die Funke meldet bei Liz. Und ja, wir sind an der Stadt angekommen, aber ne, wir konnten hier irgendwie mit der City-Quarantäne, also, ne, da ist jetzt irgendwie nichts bei passiert, ne, bei uns. Und ne, also seid ihr wirklich irgendwie eingesperrt, ausgesperrt? Und ja, doch. Ne, ich kann sogar nicht in mein Office. Und also bitte, sagt Shepard dann hier, das hat uns jetzt wenig Probleme gemacht. Ja, Groden, das liegt an den Hazmat-Suits, ne? Die sind geschützt. Ah, ja, sagt Groden, die Stadt muss das irgendwie merken, dass hier keine Gefahr der Infektion besteht, ne? Macht auch Sinn, ne? Hier haben wir dann die Möglichkeit, wie man sich durch die Gänge bewegen kann, weil, ne, wir haben ja auch vorhin schon festgestellt, eine komplette Isolation macht halt keinen Sinn. Atlantis erlaubt wohl geschütztem Personal hier den Infizierten zu helfen. Im Korridor meldet sich auch Teela zu Wort und ja, wir werden jetzt zum Messhall gehen. Die werden dort wohl sehr, sehr viel Angst haben und werden auch wohl verwirrt sein. Und ja, okay, geht zur Messhall und meldet euch von dort zurück. Und wir melden uns jetzt zurück in den Autopsieraum.
Dr. Biro und ihr Team führen da die Autopsie an Hayes durch. Carson und Rodney stehen da auch rum. Ja, und Beckett fragt den Rodney, ob er das wirklich sehen will. Und wie kann etwas Organisches so wirksam sein, fragt er. Und Beckett, ja, wir sind ja noch mitten in einer anderen Galaxie. Nur weil es für uns ungewöhnlich ist, heißt es nicht, dass es hier nicht alltäglich ist. Und McKay, nein, nein, glaube ich aber nicht. Die meisten bewohnten Planeten, die wir gesehen haben, sind, was die Umweltbedingungen angehen, exakte Kopien der Erde. Carson nickt und Rodney kommt da einen Gedanke und er hat irgendwie, er hat gerade in der Folge das Fingerschnippen, ich weiß, es ist mir noch nie aufgefallen, das ist die Fingerschnippfolge, wir behalten es im Auge. Wir rennen dann davon und Beckett so, ich komme gleich wieder. Rodney, warte mal hier, im alten Labor, Rodney hat Carson da zurück zum Labor halt geführt. McKay sagt, dass die Inkubationszeit ja 6 Stunden betrüge, genau. Die Visionen sind bei allen Infizierten identisch und die Lage des Aneurysmas, ne, war ja auch dieselbe. Er öffnet den Laptop und zeigt Carson einen Bildschirm und er starrt da voll Angst drauf und Beckett fragt, ob es das ist, was ich denke. Und McKay sagt, ja, ein Nanovirus, einer, der hergestellt wurde, um Menschen zu töten.
Was auch interessant an der Stelle ist, weil das eigentlich ja keinen Sinn macht. Also wir haben ja vorhin schon McKay am Rechner gesetzt, deswegen hier, das ist doch unser Schätzchen. Aber jetzt ist ihm eingefallen, oh Gott, ich habe doch da ein Bild gesehen von Nanoviren. Also das macht doch. Es,
Ja, das ist
hä?
komisch. Ich
Warum
hab's.
jetzt an der Stelle? Das macht keinen Sinn.
Auch
Also
nicht
komisch.
ganz verstanden, diese Brücke. Später berichtet der, dass der Liz auch über Funk da hier, was? Nanovirus? Ja, stimmt. Und wir tun so, als wüsste ich nicht genau, was das ist, sagt der Wir. Ja, hier Technologie, die im Nanometer-Maßstab funktioniert, ungefähr ein Milliardenstel eines Millim. Ein Milliardenstel Millimeter, ach so. Beckett, im Grunde ist es ein mikroskopisch kleine Maschinchen, die in der Lage sind, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und ja, McKay, ja, hier geht es eine Idee, irgendwie, wie können wir da was machen, eine Pille schlucken und dann 1 Million kleine Roboter an die Arbeit schicken, die alles heilen, woran man leidet. Also sind wir mit diesen Maschinen infiziert, fragt wir. Und McKay, ja, sind nicht größer als ein einzelliger Organismus, obwohl ihr einziger Zweck darin besteht, eine Krankheit zu heilen oder eben ein Blutgefäß zu reparieren. Beckett sagt ja.
Hier ist auch ein Fehler im Skript wieder. Also deswegen, er sagt, ne, es ist ein Billionstel von Millimeter groß, es ist ein Billionstel von einem Meter. Also dementsprechend was ist denn das Hundertste von einer Billionen? Also 10 Billionstel eines Millimeters wäre das oder sowas.
Beckett sagt, das ist ein Virus, der darauf programmiert ist, seine Opfer zu terrorisieren, indem er sich in den visuellen Kortex da einhackt und dann eine Arterie in ihrem Gehirn reißt. Und dabei, wenn möglich, andere anstecken, sagt McKay noch. Und das Gute, sagt Beckett, ist, hier kann sich kaum vermehren, das Ding. Ich weiß aber nicht, wie viel Nanits da man braucht, um einen Menschen zu töten. Aber ich glaube, irgendwann werden sie sich zu sehr vermehren. Und wie ihr fragt, könnte es für einen Race irgendwie sein? Und Beckets erste Vermutung
Das
geht
ist ja,
dahin. Ist aber auch nicht. Ja,
das
ist
ist,
komisch.
ja, das ist aber auch irgendwie alles merkwürdig. Also wenn das jetzt, wenn man sich vorstellt, dass die ganzen Testtubes jetzt mit Millionen von Naniten voll sind, die sich nicht multiplizieren. Das heißt, die haben die beiden ersten Opfer zuerst befallen, also haben sie schon mal halbiert. Dann sind die da drin. Also vor allen Dingen, dann stimmt das auch mit den 6 Stunden nicht. Also die machen ja ihre Arbeit, brauchen dafür im Normalfall 6 Stunden im Körper. Das ist ja keine Eieruhr. Die dann irgendwann Ding macht, jetzt bist du tot. Na, also von wegen, die Naniten tun ihre Arbeit. Wenn es mehr Naniten sind, tun die ihre Arbeit schneller. Also die hätten direkt umfallen müssen und dann würde es von Generation zu Generation, außer die Naniten verlassen den toten Körper und gehen in ihrer Gesamtheit auf den nächsten über, was dann ähnlich lange dauern würde, wenn wieder 2 auf 2 sind, ne, wenn da 2 Leichen liegen und alle Naniten in einen strömen, bräuchte nur die halbe Zeit oder sowas. Also das ist eigentlich auch sehr, 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 sehr lazy. Also
Ja,
das müsste
komisch.
dann sich mit jeder Generation müsste sich das auch verlangsamen. Ne? Also
Beckett sagt, aber es war auch seine erste Vermutung und McKay ist sich da aber nicht sicher. Aber die Vision, das schrille Geräusch, das sie von sich geben, wenn sie, und dann McKay gibt zu, dass es furchtbar war, aber warum sollten die Wraiths sowas machen? Das wäre ja irgendwie ein Äquivalent einer Massenvernichtungswaffe und sie töten uns ja nicht aus sadistischen Gründen, um uns irgendwie tot zu sehen, sondern die haben halt mal Hunger, ne? Brauchen Nahrung. Es wäre so, als würden Viehzüchter Rinderwahnkrankheiten erschaffen und das glaubt er halt nicht. Und wir, ja, sie sind da im Antikerlabor doch drauf gestoßen und McKay, ja, also war die Vernichtung der Nahrungsvorräte der Race da eine allerletzte Überlegung. Beckett, ja, glaube ich nicht. Die Antiker hätten sowas nie erschaffen und das erklärt auch nicht die Vision, sagt McKay, und wir, sagt das Offensichtliche. Es ist doch jetzt Wumpe, wer das Ding, entwickelt hat und McKay, guter Punkt. Ja.
vor allen Dingen, wir haben ja immer noch, eigentlich sind ja die Antiker, so wie wir das da verstehen, die ersten Wesen auf der Erde. Na, also die sind ja irgendwann abgewandert vor Zehntausenden von Jahren und das, was zurückblieb, sind dann verkümmerte Antiker oder restliche Bevölkerung und Menschen. Also von der Parallelentwicklung auf der Erde haben wir noch nichts gehört. Das heißt, wie kann denn das jetzt ein Virus sein, der nur auf Menschen geht? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Auch gleich die Erklärung, die kommt, aber da werde ich dann gleich noch ein bisschen drüber reden.
Genau. Achso, John und Taylor sind jetzt gerade da angekommen und betrachten Petersens Leiche, die auf dem Tisch liegt. Und da läuft dem Blut aus der Nase. Taylor will da alle beschwichtigen und sagt, ne, wir müssen rausfinden, wie man sich ansteckt damit dem Virus. Es ist gut möglich, dass keiner von euch infiziert ist unter einem Lieutenant Crown. Warum tragen Sie denn dann Schutzanzüge? Ja, ist eine
Die
Vorsichtsmaßnahme.
Crown wird gespielt von Alison Graham, 41 Rollen, aber da war wirklich nichts dabei, was man außer SGA kennt.
Rodney dann per Funk, den John, ne, hier ist McKay und was gibt's denn? Ja, ich könnte ihre Hilfe im Lab gebrauchen. Ja, John sieht Tila an, sie ist nervös mit Fragen bombardiert von allen und meint aber, geh, mir wird schon nichts passieren und er macht es dann auch. Und später über Funk erklärt Rodney und Carson Elizabeth dann noch alles. Hayes wurde gleichzeitig infiziert, sagt McKay, es gibt da nur eine Erklärung, warum ich überlebt habe. Und Beckett, ja, Rodney hat das Antiker-Gen, Hayes nicht. Und wir, ja, aber Rodney ist sogar kein Antiker. Und Beckett, ja, haben doch mit dem TA-Gen geimpft.
Ja, aber vor allen Dingen hat man es ja zuerst erklärt, ne, und hat gesagt, so, er hat das Antiker-Gen, aber der ist doch kein Antiker. Ja, ey, bitte. Ne, also das ist die Grundlage der ganzen Expedition, dass Leute damit geimpft werden, damit man die Antiker-Technologie bedienen kann. Und was ich halt auch albern finde, also wenn das eine Technologie ist, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen alles Mögliche befällt, es muss ja jetzt nicht unbedingt spezifisch ein Mensch sein, man kann es aber aktuell nur mit Menschen testen und Antikern, also beziehungsweise Leute mit dem Gen. Wenn diese Nanoviren nur aktiv bei Leuten werden, oder bei Wesen, sagen wir mal so, Wesen werden, die kein Antiker-Gen haben, warum passiert bei Rodney überhaupt irgendwas? Also warum sollten die Naniten loslegen, seinen visuellen Kortex befallen, ihm Visionen einbläuen und dann sagen, ach nee, aber töten wir ihn jetzt nicht.
Ja, die merken das erst
Das
später.
macht
Er
überhaupt.
ist.
Das ist so dumm.
Das sind halt intelligente Maschinen, die sich entwickeln. Das
Ja,
sind.
scheinbar nicht so sonderlich intelligent, ja.
Ja, das sind hier, na, wie heißen sie? Die. Hier, die Krabbelfiecher halt. Sie meinen, der Virus ist gar nicht gedacht, Menschen zu töten. Nun, ich bin ja auch kein Mensch, sagt McKay. Und ja, hier. Und wir also verabreichen wir jetzt jedem eine Gentherapie? Und nein, das ist es nicht, sagt McKay. Der erste Linker sagt auch, ja, hier, vor Wochen haben wir das schon bekommen. Das ist doch Quatsch hier. McKay, ja, ich weiß, ich bin ja hier schon dabei. Zelenka meint weiter, die Gentherapie ist nur bei 48% der Empfänger wirksam. Auch wieder so eine Zahl wie Kai aus der Küste. Aus der Küste, okay, aus der Küste. Fort zu Beckett dann. Wenn ich die Genspritze jetzt bekäme, wie lange würde es denn dauern, bis sie wirkt? Und Beckett, ja, 4 Stunden mindestens. Fort, ja, ich habe jetzt keine 4 Stunden mehr, ne? Ich habe hier noch 90 Minuten nach dem Treffen mit McKay und Hayes. Und guckt auf die Uhr. Also 1 Stunde hat er jetzt noch.
Ja, er ist 90 Minuten nach McKay, nach hinten, 90 Minuten später auf McKay und Hayes getroffen. Und jetzt ist noch 1 Stunde vergangen. Das heißt, er hat eine halbe Stunde, bevor sein Gehirn explodiert. Darüber macht er sich Sorgen. Das mit der Gentherapie, dass das nicht bei jedem wirkt, das haben wir in SG1. Ich weiß nicht, ob da die 48% auch erwähnt worden sind, aber das wurde dort auf jeden Fall
Okay.
genannt. Sonst hätte man ja jeden
Ja.
vorgeimpft.
Und Beckett, ja, hier ganz entspannt, nach dem Motto, du bist jetzt schon fast 20 Stunden wach, kannst ja nicht mehr klar denken. Versuch einfach ruhig zu bleiben. Und was? Ruhig bleiben? Ja. Du hast mir gesagt, in meinen Adern fließen da 1 Million kleine Roboter, deren einziger Zweck darin besteht, mich zu terrorisieren und zu töten. Und wir werden bald Halluzinationen haben, meinst du, Denker? Wir sind infiziert, Carsten, wie sollen wir uns denn verhalten? Und fort, ja, da muss es doch einen anderen Weg geben. Ich habe ihm bereits gesagt, dass ich daran arbeite, meint McKay. Später. John hat da Rodneys Labor erreicht und Shepard meint hier, alles klar, McKay, ich bin da und sehen Sie es? Und das große Ding in der Mitte des Raumes, ja, wir sehen dann das, was betrachtet wird, das ist so ein mit gelb-schwarzem Warnstreifen irgendwie vorsichtig aufklebern beklebtes Ding.
Das ist vermutlich ein Naquada-Generator, weil hier steht im Transkript, das wäre ein EMP-Generator, aber warum sollte man so einen Blödsinn verwenden? Oder ja, okay, vielleicht für Untersuchungen, aber das macht eigentlich wenig Sinn. Übrigens, in der letzten Szene wurde Ford das erste Mal beim Vornamen genannt. Also
Ah,
Aiden,
ja,
listen
genau.
to me. Das ist das erste Mal, dass sein Vorname hier in SGA genannt wird.
Sollte ich die Warnung beachten? Und nee, heute nicht, meint McKay. Die Kamera fährt da und wir sehen, das ist wohl angeblich ein elektromagnetischer Impulsgenerator. Und allerdings ist er kleiner als der, mit dem Rodney zuletzt in der SG1-Folge Redemption Part 2 rumgefriemelt hat. Was wirst du tun? Fragt Ford. Und McKay, ja, so eine kleine Nanoviren, so klein die auch sind. Sie sind im Grunde doch halt nur Maschinen, die von einem Computer gesteuert werden. Und einen Computer kann man am besten mit einem elektromagnetischen Impuls außer Gefecht setzen. Und das ist hier zum Glück irgendwie möglich. Im Kontrollraum Miniszene, die Techniker fahren die Laptops runter und trennen sie vom Mainframe. Und wir, stellt auch fest, wir haben hier alles runtergeregelt sozusagen, was sie von der Erde mitgebracht haben. Aber wir haben auch keinen Zugriff auf die Antigua-Steuerung. Es gibt ja keine Möglichkeit, das abzuschalten. Und McKay, ja, wird nicht nötig sein. Die Antiqua-Technologie funktioniert ja auch anders als unsere. Ein elektromagnetischer Impuls sollte keine langfristigen Auswirkungen auf sie haben.
Das
Oh.
an der Stelle hat er ja natürlich auch nur einen Denkfehler drin, weil er vermutet zwar, dass das jetzt nicht, dass die Antiker keine Massenvernichtungswaffen erschaffen würden, aber die könnten ja einfach nur dran forschen. Aber es könnte ja trotzdem was Antikisches sein. Das heißt, gegebenenfalls sind die Naniten völlig unempfindlich gegen einen EMP, wenn sie auf Antiqua-Technologie beruhen.
Ja, ist halt sehr. Man muss irgendwas machen. Crodin meint dann, wir sind jetzt bereit und ja, wir sagt es auch nochmal und dann los geht's, sagt McKay und wir warten. Wo wissen wir, dass es funktioniert? Nun, Shepard, sagt McKay, wählt er den stärksten Impuls, den der Generator erzeugen kann und er wird es wohl nicht bisher schaffen, aber den größten Teil des zentralen Turms beeinflussen. Ich denke, da sobald er den Virus auslöscht, sollte die Stadt ihnen die Kontrolle zurückgeben und die Abriegelung dann auch beenden. Und wird nicht hierher kommen, fragt Ford. Und ja, wenn der Impuls funktioniert, muss ich sie nur noch in mein Labor bringen, sie vor der EMP setzen und dann den Vorgang nochmal wiederholen. Und ja, Major. Und Shepard sagt, ja, das funktioniert schon. Wir sehen dann den Generator, wie er auf Touren kommt. Und wann soll ich denn diesen Entladeknopf drücken? Na okay, sollten sie machen, wenn hier eine Überlastungsleuchte, wenn das rot leuchtet. Shepard sieht es dann. Warten Sie ab, zählen Sie bis 10 und entladen Sie dann. Und was, bis 10 zählen? Ja, keine Sorge, wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich mehr EMPs erlebt als jeder andere. Und na gut, dann, mir wird es dann auch gut gehen, oder? Und McKay sarkastisch, ja, Ihnen wird es gut gehen. Ja, in Rodneys Labor leuchtet diese Überlastungslampe auf. John klappt die Abdeckung des Entladeknopfs auf. bewegt seine Lippen, während er im Stillen wohl die Sekunden zählt. Mir kam das trotzdem komisch vor, ich weiß nicht, ob er bis 10 gezählt hat. Er drückt den Knopf, der Generator rauscht kurz und dann, während er sich entlädt, alle sieht man kurz, wie sie warten halt. Und McKay dann über Funk, ja, irgendwas. Und wie kann es sein, dass es noch eine Weile dauert? Und McKay, nee, bezweifle ich. Ja, Peterson an der Konsole will irgendwas aktivieren, aber McKay fragt, sind sie immer noch da ausgesperrt hier, Mainframe? Und sieht wohl schlecht aus. Und wir zu Rodney, ja, haben sie noch andere Ideen? Rodney hat da erstmal keine weiteren Ideen. Aiden schaut besorgt auf die Uhr und sagt jetzt 29 Minuten. Und dann geht es weiter in der Messe.
Da ist aber keine große Zeit vergangen. Gerade war es nur eine halbe Stunde. In der Zwischenzeit ist Shepard dann zum EMP-Generator.
Alles in einer Minute. Ja, genau. Ganz schnell.
Ja. In der Messe beginnen jetzt andere Leute zu halluzinieren, was ja auch irgendwie merkwürdig ist. Also wir haben rausgekriegt, es 6 Stunden es dauert, bis man stirbt. Die Halluzinationen sind bis dato nicht irgendwie zeitlich irgendwie fix gewesen. Das ist vermutlich dann irgendwie an der Schwellung abhängig. Aber dass jetzt hier viele Leute auf einmal gleichzeitig irgendwie rumschreien, das ist jetzt auch eher neu. Ja, ne, Crown geht dann irgendwie rüber zu Teela und beschwert sich auch so wegen, hey, hier, so von wegen, es hat nicht funktioniert. Auch interessant, hier sieht man ja mehrere Leute, die jetzt infiziert worden sind, also das heißt, das, was ich vorhin sagte, wenn es dieselbe Anzahl war, aber wenn das nur eine spezifische Anzahl ist, die sich jetzt über, was ich weiß, ein Dutzend Leute, die da sind, sich aufteilen müssen, dann müsste es eigentlich länger dauern. Das ist eigentlich, ja, ne, Teela versucht auf jeden Fall zu beruhigen, ja, das wissen wir doch nicht, ne, das, ja, was heißt hier, wir wissen es nicht, ne, es hat nicht funktioniert oder es funktioniert, ne, und, ja, Crown beginnt dann auch irgendwas zu sehen und okay, sie sind überall und Teela versucht, sie zu beruhigen. Man stürzt sich jetzt aber auf Teela und insgesamt ist man jetzt irgendwie aggressiv unterwegs und rempelt sich gegenseitig um, es fliegen Leute über Tische. Teela auch und sie landet in einem zersprungenen Glas und das natürlich ihre Hazmat-Suit dann aufreißt und Crown ist dann aber auch direkt wieder Herr ihrer Sinne, weil sie sagt dann auch hier so, oh mein Gott. Ja, in McKays Labor ist McKay vermutlich in Kontakt mit Shepard, weil er sagt nämlich über die Funke so von wegen, ich habe da schon probiert, das ist vermutlich kaputt. Und wir müssen jetzt irgendwie den Subswitch resetten und Shepard dann, vielleicht hätten wir es nicht so überladen sollen. Und McKay, ne, das ist fixable, wir brauchen nur ein bisschen hier Trial and Error, das ist natürlich dann albern, ne? Also irgendwas Hochtechnologisches, was jetzt kaputt ist, und Shepard soll das dann, also Rodney ist Augen und Ohren sein, das wird vermutlich nicht so funktionieren. Shepard fragt dann auch, hier, können wir das nicht irgendwie anders machen, können wir den Puls nicht irgendwie größer machen? Ja, also wir haben hier Ford und Zelenka, die hier noch 20 Minuten haben, bevor ihre Arterien zerstört werden. Bist du dir überhaupt sicher, dass ein EMP das Ding dann killen würde? Und McKay, ja. Und Shepard dann, okay, ich habe eine Idee. Und rennt dann aus dem Labor raus in ein anderes Labor. Und dann steht dann Shepard wirklich vor einem Naquada-Reaktor. Und ist wohl im Radiokontakt mit Liz, die wohl Nein gesagt hat. Und er so, wie Nein? Ne? Ist da viel zu gefährlich? Ja, wollen wir jetzt hier irgendwie ein Drittel der Population verlieren? Und da sind wir noch nicht Major und Shepard dann so von wegen, wir sind an dem Punkt. Ne? Ford und Zelenka sind die Nächsten. Die Leute in der Messhall haben noch 3 Stunden. Das ist ein voller Outbreak und Leute werden sterben, solange wir jetzt nicht irgendwas tun. Ja, McKay dann mischt sich dann irgendwie auch dazu rein, so von wegen, ja, selbst wenn wir jetzt den EMP-Generator wieder online kriegen könnten, dann würde das vermutlich immer noch nicht reichen. Ja, die Kamera wechselt halt jetzt durch alle 3 Positionen durch, ne? Also McKay, Liz und Shepard. Und Liz probiert es nochmal auf eine andere Art und Weise. Ja, können wir die Infizierten zum Generator bringen? Und nee, können wir nicht, sagt Grodin. So von wegen, die Stadt lässt ja keine Infizierten durch die Türen. Man könnte natürlich den Generator zu ihnen bringen, aber das vermutlich dann immer mehr Zeit brauchen. Ja, McKay gibt jetzt auf jeden Fall Shepard recht. Na, also ja, die einzige Möglichkeit, hier ein EMP zu generieren, der stark genug ist, diese Geist auszuschalten. Und Liz, ja, Ne, ich habe da schon beim ersten Mal verstanden, nukleare Explosion in der Atmosphäre und okay, ja, klingt ein bisschen like Overkill, aber ne, so von wegen, wenn wir jetzt irgendwie den Naquada-Reaktor überladen könnten, 20 Meilen über der Stadt ausklinken, dann werden wir auf jeden Fall sicher vom radioaktiven Standpunkt und ja, das würde auf jeden Fall aber dennoch einen vernichtenden elektromagnetische Schockwelle auslösen und das sollte den Virus auf jeden Fall aufschalten und Grodin macht sich zum Gedanken, so darum von wegen, ja hoffentlich ohne, dass jetzt unsere Computer irgendwie alle die Biege machen. Aber Shepard sagt dann auch hier so von wegen, das ist auf jeden Fall das Risiko wert. Und das ist eigentlich, ist es nicht. Na, also wenn das ganze irdische Equipment jetzt plötzlich im Eimer ist, also sie haben keine Verbindung zur Erde, ohne das irdische Equipment können sie vermutlich halb Atlantis nicht bedienen. Das ist ja nur der Shortcut für die Leute, weil nicht alle Leute das Antigua-Gen haben. Das heißt, die werden den Wraith vermutlich hoffnungslos ausgeliefert, sobald das ganze Computer-Equipment ausgefallen ist. Also das ist eigentlich, entweder ich riskiere alle oder ich riskiere ein Drittel, weiß ich nicht. Also eigentlich, wenn man es richtig sieht, müsste man sagen, so von wegen, okay, wir lassen ein Drittel sterben, damit der Rest überleben kann oder hier weiterhin auf Atlantis leben kann. Ja, wie dem auch sei, Shepard macht jetzt den Aquada-Generator ab und nimmt ihn mit. Wir sehen in der Jumper Bay einen Jumper los, einen Paddle-Jumper starten. Shepard sitzt am Steuer, hat seinen Hazmat-Helm mittlerweile abgenommen und meldet sich über die Funke und sagt dann hier, ne, fast in Position, Liz bestätigt und ja, fragt dann nochmal nach, hier wird denn der elektromagnetische Puls keine Auswirkung auf den Puddlejumper haben? Auch dumm, dass sie das überhaupt fragt, weil das wurde ihr doch vorhin erklärt, dass die Antiqua-Systeme irgendwie gehärtet sind. Ist jetzt ein Puddlejumper kein Antiqua-System? Das ist auch, sie stellt sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen dumm an der Stelle. Ja, ne, so, Shepard, ja, hier, ich hoffe nicht, ne, so von wegen, ich habe mehr Angst um die Schockwelle. Herr Liss wünscht ihm viel Glück, Shepard wünscht das ebenso und McKay mischt sich dann nochmal ein. Du hast 30 Sekunden, bevor das Ding explodiert, ne, muss auf jeden Fall so schnell wie möglich, so weit wie möglich wegkommen. Und Shepard fasst nochmal zusammen, also so schnell wie möglich von der nuklearen Explosion wegkommen. Ich habe das verstanden, guter Rat, Rodney, danke schön. Also das ist mehr so ironisch, aber Rodney versteht das nicht und sagt dann, ja klar, gern geschehen. Und ja, Shepard berichtet, dass er den Generator jetzt loslässt. Wir sehen, wie der Generator aus dem Puddlejumper rausgestoßen wird. Wobei das auch irgendwie albern ist. Wie soll denn das gehen? Der muss ja hinten die Frachtklappe aufmachen, dann erstickt er doch direkt. Also,
Ja,
wobei er ist
hat
noch in der
keinen Anzug
Atmosphäre,
an, ja.
also ja, ist irgendwie ein bisschen. Naja, wie dem auch sei. Ja, Grodin zählt dann runter, 15 Sekunden, 10, 9, 8, 7, Bums. Ja, man sieht, wie die Leute in der Messhalle und im Labor warten. Shepard, achso, Shepard schaut sich das Ganze doch irgendwie auf dem Viewscreen an, beziehungsweise auf einem Bildschirm, weil na, er fliegt ja davon mit rasender Geschwindigkeit. Wir sehen den Generator im Orbit explodieren. Auch geil, im Transkript steht, der Generator explodiert. Eine zweidimensionale Shockwave, also eine Schockwelle, wird ausgestoßen. Eine zweidimensionale Schockwelle. Wie soll das in einem dreidimensionalen Weltraum gehen? Ja, er fliegt um sein Leben, aber der Jumper wird von der Schockwelle auch getroffen. Shepard fummelt an den Kontrollen rum. Ja, wir sehen auch von der Atlantis-Ebene die Explosion am Himmel. Ja, unten versucht es dann Liz übers Radio und sagt, hier, Shepard, komm, bitte antworten. Und Grodin, ja, Kommunikation ist vermutlich unterbrochen worden durch die Explosion. Und Major, do you read me? Also sie versucht es da irgendwie frenetisch dennoch weiter. Ja, man wartet auf irgendwie Antwort und dann. Es dauert ein Momentchen und dann meldet sich Shepard und sagt dann, na, ich bin aus dem Blast Zone raus, ich werde jetzt nach Hause kommen. Und Weir ist sichtbar erleichtert. Und ja, Shepard fragt dann noch zurück, hier, hat es funktioniert? Ja, mal gucken, sagt Liz. Und ja, McKay meldet sich über das Radio, sollte eigentlich direkt schon passiert sein. So von wegen, das braucht nur ein paar Mikrosekunden. Und dann öffnen sich alle Türen. Na, die Genau, die Leute klappen jetzt auch alle ihre Laptops auf, also ne, nach dem Puls ist es ja dann, danach ist es ja egal. Auch interessant, wie können die sich überhaupt verständigen? Weil, also ja, mit dem Jumper vielleicht noch, ne, weil Antiker-System zu Antiker-System, aber die menschlichen Radios, wie zum Beispiel McKay benutzt, die müssten eigentlich alle auch davon zerstört worden sein, weil wir haben jetzt nicht gesehen, dass die ausgemacht worden sind oder andere Technologie, die sie da irgendwie noch benutzen, eigentlich nicht funktional mehr. Und wir auf jeden Fall dann über die Funke. Ja, Rodney, die Stadt ist einfach schneller. Wir haben grünes Licht, um hier zurückzukommen. Und Beckett dann sofort. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Und dann wird sich ein bisschen umarmt. Und dann vergeht wohl ein bisschen was Zeit. Wir haben jetzt Tag bei auf Atlantis. Shepard sitzt vor Liz Schreibtisch und ja, sie fragt, geht's dir gut? Ja, okay, ne, kleine Bombe, nichts Großartiges. Ja, ne, das mit dem Nuklearreaktor war auf jeden Fall eine gute Idee, gute Arbeit. Und ja, okay, dann gehe ich jetzt wohl ins Bett. Also die ganze Geschichte hat wohl die ganze Nacht gedauert. Das ist auch irgendwie Quark. Wir haben die ganze Zeit irgendwie an den Shots gesehen, dass es irgendwie abends war. Also sah das wenigstens aus. Das war jetzt keine Morgendämmerung und jetzt ist es irgendwie tags. Und die hatten doch nur 6 Stunden. Also das müssen aber kurze Nächte auf Atlantis sein. Und ja, wir müssen uns erstmal darüber unterhalten, was hier vorhin passiert ist, sagt sie dann. Und jetzt? So von wegen, das kann nie wieder passieren und Shepard versucht's. Ne, ich weiß, du bist hier, ne, ich schätze deine Expertise in militärischen Dingen, aber in solchen Situationen, er sagt dann irgendwie Danke. Und nee, aber ne, so von wegen, das ist keine militärische Situation gewesen. General O'Neill und Colonel Sumner haben mich gewarnt, dass du jetzt nicht unbedingt ein Fan von der Proper Chain of Command bist. Und ja, manchmal ist die Situation, nein, John. Ne, du hast dich selber in Gefahr gebracht und viele andere. Und ja, war die beste Sache hier irgendwie. Ne? Also das, was er getan hat, wäre die beste Möglichkeit gewesen. Und ich habe ja auch deinen Arsch gerettet. Aber du musst mir vertrauen. Ich weiß, dass du das getan hast, aber du musst mir vertrauen. Und ja, Shepard behauptet dann, er würde es tun. Liz glaubt ihm nicht so ganz. Und McKay kommt dann irgendwie mit Beckett rein. So von wegen, hey, hier habt ihr beiden irgendwie ein paar Sekunden. Ich habe hier, ja, uns ein bisschen mit den Nanovirus-Samplen beschäftigt und sind alle ausgefallen. Und ja, es sind gute Nachrichten. Und ja, wir haben uns ein bisschen weiter umgeschaut und ja, sie sind wohl nicht von den Wraiths geschaffen worden. Also sieht nicht so aus, als ne, wie irgendwie Wraith-Technologie, die wir irgendwie mal, der wir irgendwie mal begegnet sind. Ja, und wenn die Wraiths nicht, wer hat sie denn dann irgendwie gemacht? Wobei sie jetzt ja auch nicht gesagt haben, dass es nicht antikisch ist. Sie haben nur gesagt, kein Wraith, das kann ja alles sein. Das wird auch nie aufgeklärt. Ich glaube, das kommt nie raus.
Weiß ich
Woher
jetzt gar
das
nicht
Ding
mehr.
kommt. Ja, McKay sagt auf jeden Fall, weiß er wirklich nicht. Und ja, hoffen wir mal, dass die Leutchen nicht noch irgendwie hier unterwegs sind, in der Nähe sind. Ne, das wäre vermutlich. Also wenn das jetzt, sie gehen ja nur davon aus, dass es ein Virus ist, der Menschen tötet, weil sie haben ja keine Möglichkeiten. Sie wissen nur, es tötet keine Antiker. Also, keine Ahnung. Ja, und damit Ende Gelände, Wochenende.
Genau. Ursprünglich sollte, also Trivia, McKay wohl irgendwie sagen, er hat einen Bruder und was? Da hat der Autor der Episode Martin Gero einen Bruder hatte. Ach so, okay. Aber er hat sich umentschieden, also David Hewlett hat gewünscht, dass es in Schwester geändert wird. Bekommen wir ja auch später noch zu sehen, seine richtige Schwester. Spoiler. Als John Shepard Peterson in den Weg tritt, sagt er, Dr. Peterson, wie ich annehme, dies ist vermutlich eine Anspielung auf den bekannten Ausspruch Dr. Livingston, I presume. Ich kenne diesen Ausspruch nicht, habe davon zum ersten Mal jetzt gehört. Okay. Was ist das? Englischer Journalist? Keine Ahnung. Ist wohl voll bekannt. So. Zitat, ich fand das mit den hier Kinder retten oder so ganz witzig. Ich weiß nicht, hast du was gefunden?
Ja, ich hab die Stelle genommen, wo sie am Anfang üben, so wo singen, wo Teela sich beschwert, hey, du hast nicht geübt. Ja, doch, habe ich. Aber wenn das ein richtiger, dann hätte ich dich schon längst erschossen.
Auch nicht schlecht. Genau, wir kommen zur Bewertung. Ich bin dran, oder? Ja,
Ja.
glaube ich.
Ja.
Ja, wir hatten halt schon mal so was Ähnliches gehabt in der. War es die dritte Folge? Ja, es ist jetzt halt nochmal was, dass sich das dann alles irgendwie abschottet und ja, ich fand es halt eher lahm. Ich weiß nicht, weil es, was wahrscheinlich vom Bodycount her die krasseste mit SGA-Episode, vielleicht bis auf den Pilotfilm, wie viel da drauf gehen. Also war schon viel gegeben, so, aber irgendwie, es spielt da nur auf Atlantis und ja, dann mit dieser atombombenmäßigen Sache dann am Ende. Es war sehr auf die 12 nochmal am Ende und ja, gut, Sinn hat es diesmal auch wieder nicht ergeben, aber was interessant war, war vielleicht nochmal hier dieses mit diesem Befehlsding, wobei das dann auch ein bisschen hingebogen war, aber das, ne, hier zivil gegen Militär, das ist da immer, sind sich dann immer noch nicht grün, vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Das gibt ja immer mal so Punkte, wo sich das, das war vielleicht noch ein interessanter Aspekt, aber generell würde ich das Ding nicht nochmal gucken und würde einen Daumen schräg nach unten geben, ist jetzt nicht so mein Fall einfach gewesen.
Ja, also da war auch viel zu viel Quark drin, ne? Also von wegen, wenn das entweder sind selbst replizierende Viren oder es sind keine, wenn es keine sind, dann müsste sich die Menge immer verringern pro Infiziertem oder so, weil die Alten bleiben ja im Alten zurück, müssen ja immer noch was tun. Das heißt, die Inkubationszeit würde immer länger und länger dauern. Wenn es kein Virus ist, der auf Antika zielt, sondern speziell diese auslässt, warum hat McKay dann irgendwelche Visionen? Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, okay, du hast mal wieder so eine Monster of the Week, in dem Fall den Virus of the Week, aber ja, okay, ist auch irgendwie, ja, Shepard hat ein Problem mit The Chain of Command, aber auch er sollte wissen, medizinischer Notfall, Quarantäne, sollte wissen, was das zu bedeuten hat. Also, weiß nicht. Selbst wenn er ein Problem mit der Chain of Command hat, ich glaube, sowas sollte einem wirklich einleuchten, dass man damit Leute in Gefahr bringt. Weiß ich nicht. Also, ja, ich würde mich deiner Meinung anschließen, das war, ja, kann man gucken, muss man aber nicht. Schreck nach unten, ja.
Ja gut, sind wir mal wieder einer Meinung und hoffen auf bessere Folgen, das wäre doch ganz sinnvoll. Auf jeden Fall springen wir nächste Woche wieder rüber zu Stargate SG-1. Konfrontation heißt es da, das klingt jedenfalls spannend. Full Alert im Original und da kommt ein alter Bekannter, ein altes Rumpelstilzchen tritt wieder auf, nämlich Kinsey. Hey, da haben wir doch alle drauf gewartet. Na gut, wir hatten ja jetzt zuletzt erst hier den, na wie heißt er, unseren neuen König, der auftrat, jetzt Kinsey, also ja, mal gucken, was es wird. Wir sind gespannt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über den Ko-fi-Link und ansonsten euch noch einen schönen Sonntag und werft keine Atombomben ab vielleicht als Tipp jetzt, es ist eh zu warm, also ja, ne?
Genau.
Mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten von unseren Hörerinnen und Hörern.
Vor allen Dingen, ja. Also bitte keine EMPs auslösen, weil das dann könnt ihr uns auch nicht mehr hören.
Genau, dann geht hier wirklich, selbst der Rest, der bei mir noch geht, geht dann kaputt. Also das ist wirklich dann ganz schlimm. Lasst das bitte. Keine EMPs, keine Atombomben und trinkt mal Wasser. Das ist doch der Ratschlag zum Sonntag. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.